So, grüezi Julian, wie geht's dir? Wie war's in der letzten Heide? Was machst du? Wie geht's ab?
Ach gut, ich habe 2 Stunden gepennt. Ich bin gerade auf der Eurobike in Frankfurt. Gestern Abend, heute Morgen noch auf Alpe d'Huez. Und vor 4-5 Tagen letzte Woche Sonntag noch in der Lenzer Heide beim UCI Mountainbike World Cup. Ja,
das war... Da gibt es ja viel zu erzählen. Dann wollen wir mal direkt loslegen. Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Paar Stunden weg. Genau, also fange ich doch einmal an. Also wie gesagt, wenn ich mich verhaspel oder so, keine Sorge, ich bin nicht betrunken. Ich habe einfach nur 2 Stunden gepennt. Ich fühle mich wie vor Corona nach so einem 2-Tage-Rave. Ja, ich freue mich einfach später aufs Bett. Aber genau, Lenzer Heide, was ging da ab? Also die Lenzer Heide, das ist in der Schweiz. Da war ich auch noch nicht in dem Part. Das ist da, wo die alle so komisch reden, obwohl ich ja selber...
Rätoromanisch?
Die ist Schweizerdeutsch. Und ich bin ja auch Schweizer, gebürtiger Schweizer, aber Suisse Romand. Also wo man Französisch spricht und... aber ich habe sie da unten schon verstanden. Ich will jetzt nicht böse sein.
Aber ganz kurz, du als Schweizer, vielleicht kannst du mich aufklären, weil ich dachte, dass man in der ganzen Schweiz einfach Schweizerdeutsch redet. Außer man spricht Französisch oder irgendwas anderes. Ich dachte, man redet automatisch Schweizerdeutsch. Und wenn man richtig hardcore ist, dann redet romanisch.
Nee, also es gibt einmal die also ich meine, es gibt den italienisch sprechenden Teil in Frankreich, dann den Teil Suisse-Romand, also wo man Französisch spricht, unten bei Lausanne und Genève. Dann gibt es den Part Switzerdeutsch, das ist da alles um Zürich rum. Und dann gibt es nochmal diese Special-Geheimsprache in der Schweiz. Das ist, glaube ich, dieses Retro-Romanisch. Also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt 4 Sprachen. Am beispielhaften sieht man das an den Produkten. Jedes Produkt, was du kaufst in der Schweiz, ist auf 3 Sprachen beschrieben. Wenn du jetzt in die Coop gehst, Milchpaket, da steht auf 3 verschiedenen Sprachen drauf, was drin ist.
Total. Und für mich, das Krasse ist, dass du in der Schweiz lernst du ja in der Schule trotzdem, du lernst es ja Hochdeutsch, ne? Also die schreiben ja nicht Schweizerdeutsch, die schreiben ja Hochdeutsch.
Ja, ich glaube schon.
Und trotzdem sprechen sie es. Also klar, wenn die jetzt irgendwie bei WhatsApp oder was auch immer man in der Schweiz für Kommunikationswege benutzt, schreiben, dann haben die natürlich einen übelsten Slang. Aber wenn die jetzt in der 5. Klasse zum Diktat gebeten werden, so, dann schreiben die Hochdeutsch.
Ja, die schreiben da, glaube ich, nicht Brückli rein.
Hochrechtschli. Ja, genau. Das ist mein Beitrag dazu.
Genau.
Ja, geil. Lenzer Heide. Lenzer Heide kenne ich tatsächlich nur im Winter. Vom Skifahren, Valbella und so, ne? Das ist ja da Arosa ist um die Ecke, da waren wir früher immer, das ist geil, aber im Sommer muss es natürlich auch schön sein.
Also mega, also du kommst da hin und du denkst auf jeden Fall wieder, krass, was haben die denn hier alles wieder abgerendert? Das sieht halt einfach super schön aus, ja, die Berge, die Seen, alles sieht halt, weiß ja wie es ist, in der Schweiz, in den meisten Teilen sieht einfach super schön aus, so auch in der Lenzer Heide. Da bin ich am Donnerstag, genau Donnerstag, bin ich mit Max, wollten wir nach München fahren mit dem Zug, dort einen Mietwagen nehmen und weiterfahren nach Chur bzw. Lenzer Heide. Auf dem Weg dorthin wurden mir 2x die Mietwagen storniert. Dann meinte ich so, Leute, also ich kann auch mit dem Fahrrad weiterfahren, auch wenn ich keins dabei habe, aber ich halte in einer Dreiviertelstunde Nürnberg Hauptbahnhof. Checkt mal aus, ob da noch ein Bike geht.
Nürnberg. Du hattest Mietwagen gebucht und die wurden dir storniert oder ist einfach so?
Genau, weil im Moment ist es...
Wieso das?
Im Moment, jetzt wegen 2 Jahre Pandemie, haben die ganzen Mietverleihhäuser anscheinend sau wenig Autos. Und dann buchst du das erstmal, Mensch. Und die sagen, ja, kein Problem. Und dann checken die das und nach 8 Stunden schreiben sie dir, ja sorry, geht keiner. Ja.
Krass, deswegen sind die auch alle so, die sind ja auch alle so teuer geworden. Das ist uns auch gefallen, als wir auf Mallorca waren, und die haben uns auch gesagt, so ja, die haben einfach bei der Pandemie, konnten die ja nichts verleihen, da haben die einfach die ganze Flotte verscherbelt und haben jetzt halt irgendwie so gefühlt noch 10 Autos. Und die müsste sie dann halt für 3.000 Euro die Woche vermieten, ja, weil sonst halt nichts bei rumkommt.
Meine Tante hat gemeint, die wohnt ja seit Ende 90er auf Mallorca, dass sie, wie du meintest, alles verschäbelt haben und jetzt ist wieder Andrang und jetzt haben die meisten Mietverleihhäuser einfach Gebrauchtwagen auf Mallorca aufgekauft, Label drauf gemacht und das dann halt als Mietwagen angegeben, weil die halt nicht mehr... Ja, da zwei Jahre berechnen können, brauchen wir 50, 3.000 oder 50.000 Autos und genau.
Das ist absurd. Okay, also wurde gecancelt. Hast du dann in Nürnberg auch noch
eins
gekriegt?
Genau, Nürnberg Hauptbahnhof, Flughafen haben wir dann endlich eins bekommen, sind dann runtergebrettert in die Lenzer Heide. Ich habe auch erst mal 3 Tage dort in den Interviews Lenzer Heide ausgesprochen.
Was haben wir gemacht? Waren wir Radfahren oder irgendwas? Du warst die ganze Zeit Lenzer Heide. Ich dachte, okay, er ist der Schweizer. Ich werde ihn nicht korrigieren. Er wird schon wissen, was er tut.
Okay, es gibt einen Insider. Man kann auch sagen Laser Heide. Habe ich mir sagen lassen. Und genau, wir sind dann runtergefahren mit Max, weil Patrick meinte, ey Julie, wie sieht's aus? Die Oakley sind auch Sponsor von dem Event, ob ich nicht Lust hätte, mal da runter zu gehen, ein paar Blattkontrollen zu machen und 1-2 Interviews. Und da dachte ich, ey geil, also dieses ganze Mountainbike-Bereich, Downhill, Flow Trail ist mir auch neu, habe ich so davor auch noch nie gemacht. Auch wenn das irgendwie so immer so ein Kindheitswunsch für mich war, wenn man so sieht, wie elegant die Wattner und Wattnerinnen da durch die Trails ballern oder halt auch einfach Downhill da mit 180 Sachen im Integralhelm die Berge runterfetzen. Ja, und dann ging es los. Also Freitag sind wir aufs Event gegangen. Ist halt auch nochmal was ganz anderes als halt die Straßenrennen, die wir so kennen. Also auf die großen Tour de France und so. Jede Teams haben so ihre Zelte oder ihre...
Ja, die Sponsoren auch, ne? Es ist so Festival-mäßig.
Genau, alles, genau, ne? Genau. Es ist so Festival, sau viele Goodies. Jeder macht da irgendwie Popcorn. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, warum die Popcorn machen. Jeder zweite Stand hatte eine Popcorn-Maschine drin.
So ein Snack.
Eben. Und zack, erlauben. Fertig. Und... Genau, und dann gibt es halt die ganzen Teams oder Fahrerinnen-Zelte und da siehst du halt, die einen haben Zelt, die anderen haben Wohnwagen, die anderen haben einen zweistöckigen Bus schon am Start. Also siehst du halt auch, wie so die Budgets in den Teams sind. Aber alles ist sehr locker und kommt cool rüber. So, ja, also ja,
du kommst auch voll dicht an die Leute ran. Ne? Das ist jetzt nicht so, ich glaube, bei der, also kannst du ja vielleicht mal mit dem Vergleich irgendwie so ziehen, weil bei den großen Straßenrennen, da kommst du ja nicht in den Servicekurs rein. Ne? Also gerade jetzt vor allem noch krasser mit Corona natürlich, aber ansonsten hast du ja auch immer so mal die Stars, die dann so vorkommen zu den Absperrungen, wo du dann als Fan dir dein Autogramm auf dein Autogrammschein geben darfst. Aber ansonsten ist da ja nicht viel mit Interaktion. Ne?
Genau, und da bist du halt komplett offen. Also die haben sich richtig gefreut. Die haben sich richtig gefreut, dass man irgendwie da ist. Haben gesagt, ey, wenn du willst, kannst du kurz mal reingucken. Pass auf, das sind die Bikes, die wir fahren. Also die waren sehr zuvorkommend. So. Also da habe ich jetzt nicht erlebt, dass sie sagen, wir müssen jetzt erstmal hier mit dem Pressemanager oder Managerin schwätzen, um irgendwie da hinzukommen. Und genau, also
ja, ist einfach alles ein bisschen, alles insgesamt ein bisschen lockerer. Ne? Irgendwie so, ich glaube, da ist auch eine, einfach dadurch, dass es so eine Festivalstimmung ist, ist auch irgendwie ein ganz anderer Party-Vibe auch so ein bisschen da. Ne? Du hast ja auch irgendwie so Bühnen und DJs und alles drum und dran, was, wie wir wahrscheinlich später noch hören werden, bei Straßenrennen auch der Fall sein kann. Aber dort ist es halt so richtig etabliert, dass es im Prinzip eine Party ist und da ist Rennen, da sind die, ey, da erzähl mal bitte ganz kurz von den gestörten Fans am Rand, Alter.
Achso, ja, genau, dann hast du natürlich auch die Fankultur, also überall fahren die Fahrer und Fahrerinnen immer on the way, du weißt halt gar nicht mehr, okay, wer ist jetzt Gast, wer ist jetzt Fahrer, wer ist auf dem Festivalgelände, auf der Strecke oder nicht, weil die Strecken sind offen für die Fahrer und die Fahrerinnen, wo sie dann üben können, also sprich, hängen die dann auch mal hier an dem Stand an, trinken was und sind unterwegs. Und dann hast du natürlich noch die Fans, kennen wir ja aus dem Radsport, die sind ja eigentlich schon richtig geil motiviert, das finde ich schon immer ganz nice, sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Rennen. Und es ist anscheinend so ein Ding beim Downhill bzw. Cross-Country, Enduro, MTB, schieß mich tot, also wenn es den Berg hoch und runter geht, dass sie dann, ich glaube, das ist so ein Schweizer Ding, da sind sau viele, die haben halt so Kettensägen Ne? Die haben halt wirklich so Kettensägen, wo jetzt kein Blatt mehr vorne drin ist. Und dann tunen die auch so auf mit so Rohren oder tun so Bierdosen dran, dass das halt so richtig laut knattert. Und wenn die dann halt Downhill oder im Cross-Country die Strecken runterfahren, ey, und dann, also vor allem im Downhill eigentlich hauptsächlich, dann ziehen die diese Motorsägen auf und du hast da richtige, ja, also die wollen sich auch überbieten. Ne? Also sprich, du bist dann im Teil von einem Hang und dann hörst du oben schon, wie die Motorsägen angehen, dann weißt du, okay, jetzt gleich kommen die runtergefahren und ja, haben alles mit irgendwelche Felgen, die kaputt sind und hauen da drauf. Also das ist ein richtiges, richtige Gaudi, gell? Auch schon so schön sagt.
Richtige Gaudi, ey, ja. Das ist natürlich fett. Und du bist auch selber gefahren, ne? Ich habe gesehen, dass du warst selber unterwegs, du warst auf dem Rothorn.
Das genau.
Ist geil, weil das Rothorn ist ja, für die, die es nicht wissen, ist von sehr vielen Seiten erreichbar und gehört somit zu mehreren Skigebieten und wahrscheinlich auch Bike-Gebieten. Und wir waren früher mal Skifahren in Arosa in der Schweiz, das ist auf der anderen Seite vom Rothorn, als die Lenzer Heide liegt. Aber da gibt es auf jeden Fall ein Hotel, das heißt Hotel Rothornblick. Und da waren wir einmal. Und rate mal, was man vom Hotel Rothornblick nicht sieht.
Ich hatte gedacht, halt auf jeden Fall das Rothorn.
Das war dann okay. Ich dachte wirklich, wo soll ich? Keine Chance. Nix. Ja, aber na gut. Aber auf jeden Fall, charmanter Name, hat aber das Versprechen nicht eingehalten. Das war meine Geschichte zum Rothorn, weil ich war tatsächlich selber noch nicht drauf, aber du warst drauf.
Genau.
Wie war es oben und vor allem, wie war es wieder runterzufahren?
Ja, das war, also wie gesagt, ich fahre ja gern Fahrrad, so ist es nett. Da habe ich mir dann auch gedacht, oh, zum Glück fahre ich schon ein bisschen länger Fahrrad. Genau, wir haben nämlich solche Flow-Trail-Bikes, Enduro-Bikes, so heißt es, Enduro-Bikes, also vollgefedert vorne und hinten, ausgeliehen bekommen für 3 Tage. Ich hatte mir noch ein bisschen Ausrüstung mitgenommen von zu Hause, noch meinen Rückenpanzer vom Downhill-Longboarden back in the days. Der Max, der mit mir dabei war, der hat es früher sehr, sehr oft gemacht in Augsburg, wo er ursprünglich herkommt, aber wohnt jetzt auch seit Jahren schon in Berlin. Und der hatte mir gesagt, gut, wir fahren jetzt mal erst auf die erste Gondelstation. Die konnten wir auch umsonst erreichen mit unseren Tickets. Und dann steigst du da in diese Gondel rein, hängst das Fahrrad auf und dann hast du rechts und links die Profis, die das auch machen. Ja, und dann sind wir erstmal so diesen kleinen Trail runtergefahren, so einen Flow-Trail präpariert. Ich dachte so, oh ja, geil, krass, so ein bisschen springen, dies, das. Auf was muss ich aufpassen? So, ja, zieh vorne hoch als erstes und dann kannst du machen und versuch nicht so viel zu bremsen. Dachte ich mir, ja gut. Naja, wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, dann gehen wir jetzt mal ganz nach oben. Ich glaube, es sind 2600 oder 2800 Meter. Super Blick.
Und dabei so, aber musstet ihr mit den Rädern oder zu Fuß? Oder
nee, du gehst dann, geht dann von Gondelstation 1 auf Gondelstation 2.
Ah, okay. Ja,
genau. Und zum Glück mit einem 9-Euro-Ticket konnten wir auch bis ganz nach oben. Das geht jetzt auch europaweit und nicht EU-Länder. Sind wir halt, wie gesagt, auf das Horn hoch gefahren in so einer großen Gondel. Und dann, genau, dann sind wir so die ersten paar hundert Meter durch diese Wüstensteinlandschaft gefahren und ich meine so, ah ja, cool, bisschen frisch, aber sehr gut. Und irgendwann kamen wir an einem Punkt und dann meinte der Max, oh, ich glaube, wir haben den Anfänger-Trail bis ganz nach unten verpasst. Und ich war so, ah, okay, gut. Aber hier gibt's einen. Ich denke mal, ja gut, dann fahren wir, dann gehe ich genauer hin und sehe so schwer. Das nannte sich The Great White. Und ich so, oh shit. Er so, nee, Julie, du machst es schon. Fahr einfach, brems einfach nicht. Einfach nicht bremsen. Der Chris, also der
Geschwindigkeit bringt Sicherheit.
Genau, das ist das Motto. Genau. Der Chris, der Freund von der Theresia Schwenk, die dort auch World Cup Cross-Country Damen wieder mitgefahren ist, der war auch mit uns oben. Der meinte auch, Julie, fahr einfach. Fahr einfach, bitte nicht bremsen, auch wenn es steil ist, aber geil, fahr einfach. Ja gut, und dann sind wir da halt runtergefahren. Und nee, es macht Bock. Also du arbeitest halt krass so mit dem Körper. Und ja, wie gesagt, du solltest halt nicht zu viel bremsen, also vor allem nicht vorne bremsen. Schlussendlich, geile Aussicht, coole Abfahrten und gab auch gar keinen Sturz. Also das war auch gut, aber das habe ich mir auch gedacht, das erinnert mich krass an Skateboardfahren und das habe ich auf jeden Fall Bock, nochmal wieder zu machen.
Das ist halt echt so krass beim Mountainbike, ne? dass du erstmal den ganzen Körper plötzlich benutzt. Auf dem Rennrad bist du ja doch eher eher statisch, ne? Das wird beim Gravel ein bisschen mehr, aber auf dem Mountainbike ist halt wirklich der komplette Körper, das merke ich im Winter immer, wenn ich Mountainbiken gehe, weil ich im Winter einfach gar keinen Bock auf Straße habe, was aber wirklich ist. Dass du einfach danach, vor allem die ersten Fahrten, denkst du, boah, war ich hier gerade mit den Crossfit-Jungs und habe hier diese Seile da rumgeschleudert, weißt du? Du bist einfach richtig mit dem ganzen Körper dabei. Das ist absolut krass, aber ist geil.
Ja, du merkst es halt auch an den Schultern oder so, ja. Oder was ich krass gemerkt habe, also ich hatte jetzt keinen Muskelkater oder so, aber es geht, man muss sich halt krass konzentrieren, ja. Man denkt, man fährt da oben halt runter, weißt du.
Für den Kopf krass.
Genau. Fährst du ein bisschen runter, bisschen Bremse oder auch nett oder so. Aber gut, am Ende des Tages musst du jetzt nicht wie beim Rennrad oder Cross Country oder Gravel mal einen halben Tag den Berg hochfahren. Und dann fährst du da runter, brauchst du schon seine Zeit und kommst unten an und bist richtig so, boah, ey, jetzt habe ich Hunger. Du merkst, der Kopf hat halt gearbeitet. Du bist halt, musst auf Zack sein, weil rechts und links geht's mal ein bisschen steil runter.
Du hast halt überhaupt nicht dieses, was du ja voll oft, keine Ahnung, du fährst durch Brandenburg auf der Landstraße und du merkst einfach so nach 10 Minuten, ah krass, ich habe von den letzten 10 Minuten mehr oder weniger nichts mitbekommen, was um mich rum ist, oder ich erinnere mich zumindest nicht dran, weil du halt in so einen Meditationsmodus reinkommst. Das hast du ja beim Mountainbike nicht, du musst halt so krass auf Zack sein, und das, was du sagst, so dieses, das mit der Geschwindigkeit und nicht bremsen, das ist halt wirklich so, als ich im Grunewald, für alle, die in den Bergen wohnen, ja, ich weiß, das ist kein krasses Terrain, aber wenn du, da gibt es auch Trails, so, und als ich da einmal hinter dem Kumpel Jens hinterhergefahren bin, war eine meiner ersten Runden da am Teufelsberg, und der ist da halt absoluter Local, absolute Legende, und er so, ja, fahr mir einfach hinterher, das ist die Flow-Variante, da kommen keine großen Gaps, alles cool, alles safe, ich hinter dem her, alles cool, alles so, ich wusste, okay, wenn der da runterfährt, dann wird das gehen,
ja,
so, ja, alles geil, mega, mega entspannt runtergekommen, das ist mega entspannt, es war auf jeden Fall hart, aber es war cool, und dann bin ich irgendwie so 2 Wochen später nochmal dahin und wollte den gleichen Trail nochmal fahren. Alter, hat mein Kopf mir Streiche gespielt, ey. Wirklich. Und dann jede Welle, wo ich einfach vorher mit Jens einfach weil ich ihm hinterhergefahren bin, wie ein Geistesgestörter einfach da runtergebolzt bin, dachte ich, boah, nee, da jetzt runter? Nee, das kannst du nicht machen. Und wenn du dann den Schwung verlierst, dann hast du keine Chance, da irgendwie vernünftig nochmal, da musst du nochmal irgendwie 20 Meter hochlaufen, damit du überhaupt Schwung hast, um dann, keine Ahnung, die Wurzelpassage oder den Drop oder irgendwas überhaupt mitnehmen zu können. Das ist halt echt das, deswegen Geschwindigkeit bringt meistens dann doch Sicherheit.
Und es macht halt auch wirklich Bock, wenn dir jemand vor einem fährt. Das ist ja eigentlich auch wie im Straßenfahren. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, ich bin so ein Kurvenfahren, ein bisschen unsicher und so, und ich bin jetzt auch nicht so der Abfahrer, weil ich denke, lieber schneller hoch den Berg und runter chillst du, als dass du dich zerlegst. Aber dann bin ich früher auch mit dem Jakob oder mit dem Flo vom VC gefahren und habe gesagt, ey, mit den Kurven, da muss ich, dann meinte ich auch, ey, fahr einfach hinterher. Und das merkt man halt schon, wenn du halt mit Leuten fährst, die wirklich im Modus sind, also das sehr, sehr gut seit Jahren schon können, und man fährt den dann hinterher, ob das jetzt im Straßen oder ob das im Flowtrail ist, das gibt halt nochmal eine ganz andere Sicherheit. So. Oder beziehungsweise, gerade wenn man, wie sagt man dazu, autodidaktisch lernt, oder bei mir ist es so, ich kann mir das angucken und, weißt du, da, wenn man so dieselben Bewegungen und so weiter macht, man lernt. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, immer schon mal.
Absolut. Das ist auch krass. Jens, mit dem ich das absolute Grunewald-Local, der war halt früher BMXer Race, ne? Der ist Race, also der kennt jede Line da, und das ist halt einfach, wenn du dem hinterherfährst, ist es halb so schwer wie alleine da runterfahren, und du denkst, okay, Was macht denn der so großartig anders? Aber der hat's einfach, der hat einfach so krass drauf, und dann bist du da hinten dran und bist quasi Passagier und kommst unten an und denkst so, oh, das war krass, geil, cool.
Aber
und dann probierst du es alleine und es läuft nicht.
Aber ich glaube, diese eine Passage, was du meinst, ist so der steilste Punkt, wo es so 1-2 Trails gibt, auch mit so kleinen Jumps dazwischen, gell, im Grunewald.
Ja, genau.
Wie du auch manchmal wie in so einem kleinen Trichter auch mal so ein bisschen fährst, so mäßig, wo so rechts und links.
Ja, da gibt es die eine Seite und dann gibt es die andere Seite.
Genau, auch. Und ich bin
das. Können wir auch nicht zu detailliert drüber sprechen, weil sonst werden die Locals sauer.
Ich finde das mal auf jeden Fall.
Ist wie bei Surfern, ne?
Das ist so Trails.
So heilig, darfst du nicht erwähnen.
Ich bin das mal, wann war das, vor 2-3 Jahren mit dem Patrick gefahren, da hatte der auch die Maschinen von BMC da und meinte, da hatte der nur eine, komm, lass das mal machen. Ich sag, ja gut, ich habe mit dem Pfadfinder, kein Problem, bin mit dem hinterhergefahren, und da gibt es so 1-2 Gaps, wo man halt wirklich, wo du merkst, okay, da springst du. Ja? Ey Junge, da hat es mich bei einem so ein Ding rausgepfeffert. Ey, ich dachte mir echt so, okay, gleich, also ich dachte, ja gut, bisschen hüpfen, weißt du, mit dem Pfadfinder, mit dem Gravel-Hybrid, das kriegst du ja hin. Und da war halt so ein Ding drin, wenn du nicht weißt, dass auf der anderen Seite nochmal steil runter geht, oder du weißt, okay, du musst jetzt Gas geben. Junge, Junge, Junge. Aber gut.
Aber es ist immer wieder witzig und ja, man sollte sich da auf jeden Fall nicht selbst überschätzen. An allen draußen seid vorsichtig.
Ja.
Fahrt nur den wirklich Guten hinterher und dann auch blind vertrauen.
Genau, und immer Helm.
Vielleicht mal ganz kurz, ich glaube, die Leute wundern sich, was diese Hintergrundgeräusche bei uns sind. Wir machen jetzt einfach mal einen Zeitsprung, weil die Woche war verhältnismäßig kurz, weil wir beide viel in Vorbereitungen waren auf das, was jetzt quasi passiert. Ich glaube, bei dir ist nochmal ein bisschen krasser, was der Modus gerade ist, als bei mir. Aber wir sind beide gerade auf zwei Veranstaltungen. Wir sind nicht zusammen und nehmen nicht zusammen auf. Du bist auf der Eurobike und ich bin in München auf einer Party tatsächlich.
Genau, das habe ich nämlich nicht gecheckt. Ich habe nur gesehen, ist es jetzt Standard X Party, also beziehungsweise Standard X U...
Ist es USM.
USM. Was geht da? Was?
Ganz geil. Also vorneweg, ich arbeite ja für Standard und wir haben jetzt gerade, was mich persönlich sehr freut, eine Kollaboration mit USM, dem Möbelhersteller. Das ist so ein legendärer Möbelhersteller. Ich glaube, kennt jeder. Einfach googelt einfach mal, ihr kennt das auf jeden Fall. Habt ihr irgendwie wahrscheinlich schon mal bei eurem Arzt oder bei eurem Anwalt irgendwie gesehen. Cooles System und vor allem haben die auch so ein Evergreen-Ding. Ne? Also die verändern das nicht groß, die entwickeln das immer ein bisschen weiter, machen irgendwie das so sehr modular, verändern das aber nicht groß im Style, sondern einfach nur von der Funktionalität, was ganz geil ist. Und die haben uns gefragt, ob wir Bock hätten, was mit denen zusammen zu machen, weil die Thema Fahrrad geil finden und gerne auch für sich so spielen wollen. Haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall und haben da Special Edition Fahrräder gemacht. 12 Stück insgesamt, die gibt es tatsächlich nur 12 Mal und die werden am Ende der Kooperation werden die verlost. Also
geil.
Nicht verkauft, sondern verlost. Wer weiß, wer die kriegt, man kann sich da anmelden. Ich glaube, es geht auch online. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Wenn dann über USM. Und ja, ist geil. Wir sind gestern angekommen in München. Also wir nehmen heute am, was ist? Freitag, ne?
Freitag.
Wir sind gestern.
Ja, Freitag, ja.
Ja. Wir sind gestern am Donnerstag in München angekommen und ich muss sagen, ich habe ja schon sehr über Kopenhagen geschwärmt, aber ey, München, was geht ab in München? München ist ja nur krass, es ist wirklich alles sauber,
ja.
Es ist alles schön, es ist grün, es ist überall irgendwie auch Isar. Man hat überall Wasser, aber wo die Leute dann auch einfach friedlich sitzen und chillen und sich nicht irgendwie gegenseitig auf die Nase hauen. Du hast halt nicht überall Müll. Also überall, wo in Berlin Wasser ist, ist halt auch automatisch Ärger und Müll.
Ja,
so, das gehört irgendwie, das ist die Dreifaltigkeit. Wasser, Ärger, Müll. Aber hier nicht, und das ist richtig krass. Wir sind gestern, haben wir dann hier im Prinzip auch ein bisschen aufgebaut, alles ausgeladen aus dem Auto und so. Und mein Kollege Alex und ich haben noch einen Spaziergang gemacht und sind dann noch was essen gegangen. Das war einfach Hammer. Wir dachten, wir sind irgendwie völlig im falschen Film. Klar, ist jetzt auch irgendwie Wetter ist perfekt. Das spielt der Stadt natürlich in die Karten.
Voll, voll.
Aber es ist wirklich, Leute, alle, die noch nicht in München waren, macht mal München.
Ja.
München ist geil. Ist wirklich super geil. Und heute Morgen sind wir dann, weil wir haben nicht nur heute Abend die Party, auf der ich gerade bin, sondern wir haben morgen auch noch einen Ride. Und da sind wir heute mit Luisa, unserer Kontaktperson bei USM, sind wir die Strecke schon mal abgefahren. Das ist einfach nur, es ist einfach nur verrückt.
Das ist ganz schön, ja.
Wirklich alle Straßen sind irgendwie perfekt. Alle Landwirtschaftswege sind perfekt geteert. Das ist wirklich crazy. Das ist einfach nur Paradies. Es geht hoch und runter, du fährst durch irgendwelche Felder. Dann plötzlich fährst du eine geile Abfahrt und bist wieder an der Isar, fährst parallel zu Isar, fährst dann einen Anstieg wieder hoch und dann fährst du wieder durch den Perlacher Forst und so. Ey, es ist absolut, absolut Wahnsinn. Dann Wetter war perfekt, danach wieder nach München rein in so einem super geilen Lokal noch irgendwelche Spinatknödel gegessen und Kaffee getrunken und so. Wahrscheinlich eine Kombination, für die mich jeder Münchner hängen würde. Aber
Was ihr auf jeden Fall machen müsst, sorry, geht mal in so einen Bautzen. Ich glaube, so wird das ausgesprochen, weil ich war mal vor drei, vier Wochen, war ich in München und wie du sagst, ja, München, Etepetete so ein bisschen, weißt du, aber wie du sagst, wenn das Wetter mitspielt und du mit den richtigen Leuten abhängst, ist es halt echt nice, ja, also das darf man nicht vergessen. Und diese Bautzen, das sind eigentlich sowas wie so, in Frankfurt würde man sagen, Wasserhäuschen, so kleine Kneipen, da passen, wenn du damit 10 Leuten drin bist, ist der Laden voll. Da sind so Spieloautomaten drin. Und du kriegst halt irgendwie das Bier für 2,10 Euro irgendwie so ein halbes. Dann sind dann so hart gekochte Eier. Und dann kannst du dir da, läuft immer so Karaoke-Musik irgendwie, also in der ich war. Okay. Und viele junge Leute, und dann kannst du dir da halt echt dann einstellen. Und ich glaube, die haben, da wo ich war, die hatten, glaube ich, bis um 6 Uhr auf. Dann haben die, machen die den Laden für eine Stunde zu und dann machen die wieder auf. Also, ich glaube Bautzen, weil ich meinte, hey, das ist ja aber eine geile Bar.
Ich muss mich gleich mal erkundigen. Ich bin mir relativ sicher, dass es nachdem ich hier den Podcast aufgenommen habe und wieder runter zur Party gehe, die ihr wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen hören werdet, mal gucken, wo es dann noch hingeht. Und das Geile ist, das ist uns nämlich gestern aufgefallen, ist nicht so, die Stadt ist super cool, und jetzt mal irgendwie alle Vorurteile gegen Münchner mal dahingestellt, ist jetzt völlig egal, ob da irgendwas stimmt oder nicht, aber es ist morgen auch Christopher Street Day und du merkst es einfach so krass, die Stadt ist einfach nur Liebe, so. Es ist einfach Love überall, ja. Es ist so schön. Alle sind herzlich, alle überall, wirklich an jeder Tram, an jedem Haus ist die Regenbogenfahne, alle sind happy, alle sind mega nice miteinander. Es ist so eine angenehme Stimmung, das ist Wahnsinn.
Geil, nee, also ich meine auch, wenn das, wie du sagst, halt, wenn du mit den richtigen Leuten abhängst und auch gutes Wetter ist und dann noch was zu tun hast, ist schon, ja, ist halt was anderes als Berlin, gell?
Ja, ist voll geil. Also ja, es ist was anderes, ist vor allem, glaube ich, so ein bisschen, ja, ich glaube, vor allem als Mensch, der viel draußen Sport macht, ist das einfach ein ganz anderer Modus hier, ne? Du bist irgendwie, was haben sie mir gesagt, du bist in 1,5 Stunden in Garmisch-Partenkirchen, du fährst 15 Minuten und bist halt hier im Perlacher Forst und dann geht's da auch schon hoch und runter. Es ist tatsächlich absoluter Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr schön. Absolute Empfehlung für alle, die mal irgendwie eine Kombi aus Citytrip und Radfahren machen wollen. München. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann man München sagt, wann man Minga sagt, ob man überhaupt Muck sagt, weil ich schreibe immer MUC. Ich weiß nicht. Ich bleib bei München.
Ja.
Und ja, deswegen ist bei mir ein bisschen laut im Hintergrund, weil wir diese Kollaboration hier gerade quasi starten mit einer kleinen Party und ich habe mich immer netterweise in den Konfi 1 von USM zurückgezogen. Der hat einfach nur eine Schiebetür.
Aber ich höre nichts. Also ich muss sagen, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so was bin, was hast du nochmal gesagt? Also für mich läuft's.
Na, sehen wir dann, wie das letztendlich ausgespielt wird. Ob es einfach nur an deinen 2 Stunden Schlaf liegt, dass du einfach nichts hörst, nichts merkst. Oder ob es tatsächlich gut funktioniert. Aber ganz kurz, warum bist du nicht hier und wo bist du denn, dass du auch remote aufnehmen musst? Was du natürlich musst, weil ich nicht da bin, aber du müsstest sonst.
Der Kopf geht wieder an. Ich war, also wie gesagt, Lenzer Heide, geiles Wochenende, geiler World Cup, Downhill, Cross Country. Shoutouts zu Theresia Schwenk, die dort wieder mitgemacht hat, aus Heidelberg.
Ja, du hast geile Interviews gemacht.
Genau.
Ganz kurz, nur zurück, du hast geile Interviews gemacht, sieht man bei dir auf dem Instagram, auf, ne?
Genau, also, genau.
Was hast du gemacht?
Genau, genau. Ich habe
Videos auf jeden Fall,
genau.
Mit Theresia Schwenk und mit Nino Schurter.
Genau, mit Nino Schurter. Dann wollte ich eigentlich noch mit Wally Höll machen, das ist so die Downhillerin schlechthin, also die knallte auch mit ihr, ich glaube 20 Jahre alt ist die, so eine Österreicherin, die hatte aber leider keine Zeit, beziehungsweise sie war schon wieder auf dem Weg. Dann hatte ich aber saucool eine tschechische Fahrerin nach dem Race kennengelernt, Stefana, beziehungsweise habe ich zufällig während des Cross Country Elite Finale der Damen Fotos von ihr gemacht, weil die auch Oakley Brille und Oakley Helm, dachte ich mir, ah, gut, komm, machst du Foto, freut sich der Patrick.
Ich dachte einfach nur, weil du ein bisschen creep bist.
Nein. Und dann nach dem Rennen habe ich geguckt, okay, gut, vielleicht kriegst du die Siegerin, Luana, eine Französin hat gewonnen, vielleicht kriegst du die drauf. Und da ist sie mir, die Stefana, gerade vorbeigefahren und meinte so, ey, hier, pass auf, ich habe vorhin Fotos gemacht, tak, 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 hier, 8000 Watt, okay, wie sieht's aus, hast du Bock, mal ein kleines Interview? Und die war so korrekt, also das könnt ihr euch auch schauen, das ist auf Englisch. Ja, cool. Und da habe ich auch ein bisschen mit ihr geredet, hier, wie sieht denn das aus, wie ist es eigentlich so bei euch in Tschechien mit Frauen- und Damenrennen, weil, kurzer Gap nochmal, oft ist es ja so, man ist beim Straßenrennen, und es ist dann Männer oder man ist beim Straßenrennen und es ist Frauen. so wie ich es eigentlich immer weiß. Es gibt, ist nicht so oft, dass man sagt, okay, es ist jetzt die deutsche Meisterschaft Straße und dann morgens starten die Männer und dann die Frauen, oder? Oder Tour de France, gut.
Bei Meisterschaften ist es meistens schon an einem Wochenende. Männer-Giro war vor 2 Monaten und Frauen-Giro war jetzt gerade.
Genau.
Und das ist echt geiler beim Mountainbike. Du hast halt eine Veranstaltung.
Genau. Hast halt alles. Und da sind dann halt die Junioren, Juniorinnen, die Elite, also das Ganze alle auf einem. Und auch beim Downhill auf jeden Fall fahren die auch dieselbe Strecke, Männer und Frauen. Das ist auch nochmal richtig krass. Naja, wie auch immer, mit der Stafana habe ich ein Interview gemacht. Das war wirklich sau korrekt. Theresia Schwenk auch, sau cool, weil die kenne ich jetzt auch schon seit längerem. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns auch in Real Life zu sehen, beziehungsweise auch zu sehen, wie sie darüber über die Cross-Country-Strecke fetzt, die ja auch so gesagt, die war noch bis vor kurzem noch in einem Team. Ich glaube, die war früher sogar bei Bulls. Aber jetzt ist sie solo unterwegs und macht das echt gut, dafür, dass sie dann halt echt da alleine zu den ganzen Events ist. Ich glaube, die ist jetzt in Andorra. Nino Schurte, das ist so der Eddie Merckx des Cross Country.
Lebende Legende,
der Arme, der tut mir leid. Ich habe dem auch noch gesagt, die ganze Zeit hier in der Lietzer Heide, gell? Der kommt ja von da unten. Der hat sich, glaube ich, gar nicht getraut, mich zu korrigieren.
Aber du bist also aus Frankfurt.
Genau. Nee, aber auch sau entspannt, richtig nett. Also sowohl vorm Interview, während dem Interview als nach dem Interview. Richtig entspannt hatten wir Zeit und konnten uns unterhalten. Genau, das war so zu den Interviews. Bei der Luana, stimmt, da wollte ich mit der nochmal ein Interview machen. Da meinte sie, geht klar, aber dann musste sie nochmal auf die Rolle. Die fahren auch alle Rolle, richtig krass. Musste dann aber nochmal zur Dopingkontrolle und dann meinte sie irgendwann so, ja, jetzt ist irgendwie ein bisschen knapp und dies, das, ich sollte mich doch an ihren Manager wenden. Das war so das einzige Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da muss es dann irgendwie so über einen Manager gehen. Aber gut, die kannte mich jetzt nicht. Gut, ich habe mit ihr Französisch geredet. Auf einmal kommt der Dude und labert der da was von 8000 Watt und hier kleine Interview. Ich glaube, nach dem...
Richtig komische Anfrage für einen Profisportler, der dich halt nicht kennt und es wäre 8000 Watt und die denkt also, was ist denn da?
Ja. Aber gut, die sind
großes
ja...
Großes Blatt. Nein, wir fahren recht kleine Blätter hier.
Genau. Nee, aber trotzdem, da habe ich gesagt, easy, chill, mach du mal jetzt erstmal dein Ding so. Genau, aber das war jetzt so zu den Interviews, die wir da auch gemacht haben, so den Content, den ich da so gesagt generiert habe, neben dem Flow Trails fahren. Ja, und dann ging es Sonntag wieder zurück nach München, beziehungsweise München ICE Berlin. Dann ein bisschen durchatmen. Nee, eigentlich gar nicht durchatmen, dann ging es direkt weiter, weil ich muss noch...
Ja, warst du nur einen Tag in Berlin, oder?
Genau.
Du bist dann direkt wieder weiter.
Genau, weil dann gab es das Event von Bora auf Alpe d'Huez, Etappe 12, also Alpe d'Huez, muss man eigentlich nicht viel dazu sagen, es ist halt eine ikonische Bergankunft, ja, Richard Virenque, Pantani.
Und die Ausgabe für uns heute war es ja gestern... Also für euch dann am letzten Donnerstag auch einfach nur gestört, was da abging. Müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Und wenn nicht, gibt es überall geile Highlights. Aber das eigentliche Highlight warst ja du.
Ja, genau. Weil, dazu muss man sagen, der Rick Sauser, Sauser Event GmbH, die einen oder anderen kennen es, den Sheriff auf dem Schwarzwald, ja, der auch das 3-Tage-Rennen im Schwarzwald macht. Hinten bei Willingen, ich kann es nie aussprechen, aber auf jeden Fall sau korrekt. Der hatte mich damals gefragt, weil wir uns über die ein oder anderen Rad-Events kennengelernt haben, hier mit Bora wollen wir was auf dem Col du Galibier machen, letztes Jahr, und ob ich da nicht ein bisschen Musik mache, um da die Leute einzuhalten, und dachte, ja geil, komm, warum denn nicht? Spotify-Playlist von mir läuft. Ein paar Tunes habe ich immer am Start. Kein Problem. Das lief dann leider nicht wegen Corona. Absage, dies, das. War im Nachhinein auch okay, weil ich glaube, bei der Etappe damals hat es Schneeregen gegeben. Und ich glaube, da ist es auch nicht so cool mit den Fans auf 2000 Metern bei Schneeregen. Naja, wie auch immer. Das Go kam jetzt vor knapp 2 Wochen. Alpe d'Huez. Ja, und dann bin ich dann am Mittwoch mit Markus Sommer, ein guter Freund von mir noch aus Offenbach, der hatte zum Glück unter der Woche Zeit, sind wir nach Frankfurt gefahren mit dem ICE und von hier mit dem Auto nach Alpe d'Huez. Auf dem Weg hierher wurde auch wieder klassisch ein Auto abgesagt. Ich habe dann aber immer noch mal eins bekommen. Ja, und dann sind wir da nach Alpe d'Huez geknallt. Die Strecke hat zugemacht um 20 Uhr, glaube ich. Aber wir waren rechtzeitig noch da, sind da hochgefahren. Dann gab es oben 1,5 Kilometer Vorziel, wo diese Fußgängerüberweg ist, hat Bora die Fanzone errichtet. Also sie gesagt, die wollen jetzt in nächster Zeit immer mal wieder Events machen, um halt so die Bora-Community und die Radfans irgendwie so ein bisschen anzuheizen und da einfach zu zeigen, hier, wir sind präsent. Haben die da halt ihr Area aufgebaut, Riesenbühne, krasses Soundsystem. Musik lief, ja, und dann am nächsten Tag, am Donnerstag, ging es dann eigentlich zwischen 10 und 11 Uhr los. Da habe ich dann Tunes gespielt, das war ganz geil, viel Italo, dann natürlich auch ein bisschen French und die French House Klassiker, weil ja auch 14. Juli, Nationalfeiertag in Frankreich, da waren mehrere hunderttausend Leute auf dem Berg, also es war richtig krass.
Clever von der Tour, dass die Alpe d'Huez die Königsetappe oder Queen Stage, was ja viel passender als die Königinnen-Etappe, auf den Nationalfeiertag gelegt haben.
Und das Krasse ist, der 13., der Tag davor, gab es abends um 10 Uhr ein Feuerwerk. Und ich war so, hä, komisch. Und am nächsten Tag haben mir die Leute gesagt, ja, weil Tour de France ist, haben die einfach das Feuerwerk vom Nationalfeiertag einen Tag nach vorne gestellt. Also ihr merkt, Tour de France ist, also da wird alles verschoben. Letztes Jahr haben sie ja, wann war das? Doch, dieses Jahr mit Paris-Roubaix haben die das doch auch verschoben wegen den Präsidentschaftswahlen. Weil die gesagt haben, da haben die das auch nach vorne oder nach hinten verschoben, weil die dachten, ey, wenn jetzt Paris-Roubaix ist, dann geht wieder keiner wählen, weil die alle vor der Glotze sind. Das ist krass. Also in Frankreich, also das ist, also...
Ich würde ja, als französischer Politiker würde ich ja persönlich sehr viel Werbung bei Radrennen machen.
Ah ja gut, ich meine, Macron war die letzten Jahre auch immer, oder so Innenminister waren ja immer bei der Tour immer noch dabei. Die lassen sich da gerne sehen. So, ja. Naja, und da haben wir dann halt da Musik gemacht, dann auch immer noch wieder moderiert. Sollte ich auch noch immer wieder moderieren. Auf Französisch.
Was hast du moderiert? Was war da für Events oder was ging da ab?
Genau, also einmal so ein bisschen so die geladenen Gäste zu willkommen zu heißen. Meinte Bora, der Tim so, ja, pass auf, wir haben jetzt neuerdings auch den Flexbackofen, da muss ich auch schmunzeln, den X-Bow. Alles so ein Dampfgarbackofen, reinigt sich selber, sieht geil aus, High-End Design Awards und schmeckt alles geil. Also schon so ein Bora High-End-Ding.
Das ist das Ding. Die haben ja auf den Ärmeln von den Radfahrern von Bora Hansgrohe steht ja einfach nur X-Bow.
Genau.
Und ich dachte, ja, was X-Bow? Was ist das?
X-Bow?
Keiner weiß, was das ist. Was soll das? Das ist ein Ofen oder was?
Ja, also X-Bow ist halt wie gesagt so ein Dampfgarbackofen. Der ist die Reinigung leicht gemacht. Einfach zu bedienen. Frische Luft, freie Sicht, Design, Formfold,
älter. Ich lese es gerade ab,
weil ich habe meine Notizen gemacht. Höchste Performance, beste Garergebnisse, ja, also gleichmäßige Wärmeverteilung etc. pp. Und das war mein Briefing und dann dachte ich mir, ach du Gott, jetzt muss ich den Leuten das auch noch alles erzählen auf drei Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch. Da dachte ich, ach du Gott, oh Gott, oh Gott, so, ja. Aber habe ich mir alles rausgesucht. Endeffekt hat man gemerkt, okay, man muss denen jetzt da nicht erzählen, hier, pass auf, das ist der neue Flexbackofen etc. pp., weil die Leute haben das ja schon gecheckt, wurde auch ausgestellt und so weiter. Naja, und dann haben wir da halt...
Ich muss auch ehrlich sagen, sie waren wegen der Party da, oder?
Genau,
also ich war jetzt nicht wegen dem Backofen da.
Genau.
Vielleicht auch sind wir aber erstmal waren sie wegen der Party
genau,
da.
Also
wegen
es waren, der Mucke. Genau, es waren viele geladene Gäste von Bora, von der Bora-Community da und dann wurde dann auch das Areal dann geöffnet ab 1 Uhr für alle Leute. Der Rick Sauser hat Unmengen von Bier halt mit hoch auf diesen Berg geschleppt. Von daher gab es auch selber im LKW. Dementsprechend gab es auch richtig viel, gab es richtig viele Drinks und ich glaube Croque Monsieur gab es dann auch aus dem X-Bow. Es gab auch diesen Cooking-Wagen von Bora. Naja, wie auch immer, wir haben Musik gemacht und Moderation. Das war auch gut, dass der Markus dabei war, weil manchmal, wenn ich moderiert habe, konnte er dann so ein bisschen übernehmen und die Musik bedienen, was auch ganz witzig ist, weil Markus ist halt professioneller DJ, der ist auch heute nach Belgien oder London geflogen und hat nächste Woche Amerika-Tour und danach Südamerika-Tour und hat dann immer so Backup gemacht, das war ganz geil. Ja, und dann haben wir da halt moderiert, dann ging es ab. Und was ganz cool war, irgendwann, oder was heißt irgendwann, ich kann es genau sagen, ich glaube Punkt 16 Uhr, kam Marc Chavez auf die Bühne, die Bora dann noch gebucht hat. Und für alle die, die bei der Tour de France schon mal waren im Startbereich, gibt es morgens immer einen Moderator, der die Etappe erzählt. Marc Chavez
ist der Streckensprecher sozusagen.
Genau. Und
für alle Rundstreckenfahrer.
Und der redet an einem Stück ohne Pause auf perfektem Französisch und perfektem Englisch. Und den kenne ich halt über die letzten Jahre, weil ich wusste immer, wenn ich bei der Tour bin und er fängt an zu erzählen, wusste ich, okay, jetzt habe ich 1,5 Stunden maximal Zeit, bis die Etappe startet, sprich 1,5 Stunden minus 30 Minuten, weil dann, wenn du vor dem Peloton auf die Strecke willst, musst du 30 Minuten vor Start auf der Strecke sein. Und der war auf jeden Fall da, der ist halt so iconic. Und dann haben wir so ein bisschen co-moderiert, beziehungsweise er hat moderiert, meinte, hey Julie, mach mal so ein bisschen Tunes. Kam danach auch zu mir, meinte so, hey geil, was geht ab? Und dann haben wir uns echt gut unterhalten. Er hat ja auch einen Instagram-Post gemacht mit uns, wir drei, mit dem DJ-Pult zuerst. Und er ist Amerikaner und Franzose, deswegen kann er die beiden Sprachen saugut.
Ah, okay, das ist natürlich eine perfekte Kombi, ey.
Und mit dem habe ich auch noch ein Interview, das wollte ich auch noch mal morgen raushauen oder übermorgen, wenn ich Zeit habe. Und ging da halt wirklich die Party ab bis um, ich glaube, um 19 Uhr, weil das war auch genau an der Strecke. Also dann sind die Fahrer auch hochgefahren und natürlich, wenn dann halt Bora-Hans-Grohe-Fahrer hochgefahren sind, dann ging es da nochmal richtig laut. Schön erst mit der Gigi D'Agostino reingehaut, gell? So Eurotrans, war geil. Oh nee, aber war eine... war eine geile Sause, weil wie gesagt, das Wetter war top, da oben waren bestimmt 37 Grad. Irgendwann sind die auch mit Wasserschläuchen einfach rumgegangen und haben alle nass gemacht und gesagt, okay, das Bier muss eh leer. Leute, genau, Kommando
Eimer. War es eine geile Sause oder war es eine geile Sause?
Es war eine geile Sause. Also, du bist halt in diesem Alpe d'Huez. Alpe d'Huez an sich ist ja jetzt auch nicht so schön. Ja? Also klar, die Blicke ist schön, aber Alpe d'Huez ist ja auch schon krass verbaut und ist ja halt so ein 70er, 80er Jahre Frankreich-Skiresort. Klar, du hast ein bisschen die Holzhütten da, aber du hast natürlich auch diese großen Hotels. Ja, und irgendwann wurde es halt voll. Ja, wurde es halt voll. Waren viele 8000 Watt-Fans auch da, das hat mich gefreut. Und und irgendwann hast du gemerkt, so die Leute waren gut drauf. Entweder Sonnenstich oder das Bierchen war drin.
Sehr gut. Ich meinte eigentlich einfach nur, weil kennst du es, wenn Leute was sagen und man reagiert nicht so drauf, wie man es erwarten würde und man dann aber ein bisschen frustriert ist, weil die Auflösung nicht kommt?
Ach so.
Weil ich hab Sause und Sauser, weil Rick Sauser Events esse. So. Und einfach nur damit jetzt keiner zu Hause sitzt und einfach frustriert ist, dass du nicht drauf eingehst, müssen wir das jetzt einfach auflösen.
Ich sag nur Hashtag 2 Stunden Schlaf.
Ja, 2 Stunden Schlaf. Es sei dir verziehen, ja. Aber war ja auch tatsächlich einfach perfektes Setting für euch dann da. Ne? Das heißt, schon fett.
Wir hatten einfach unser Chalet an der Strecke vorm Ortsschild Alpe d'Huez.
Ja, du hast auf das Schild geguckt, ne?
Ja.
Das ist richtig.
Hatte ich mir auch gedacht, auch am liebsten hätte man gerne noch mal 1-2 Tage irgendwie oben ein bisschen Urlaub gemacht und sich ein paar Mountainbikes ausgeliehen, weil da ist auch eine gute Mountainbike-Region. Nichtsdestotrotz mussten wir halt abends dann auch wieder, Donnerstagabends nach dem Event, zurück nach Frankfurt, weil Freitag ja die Eurobike ist. Und ich Freitag für...
Ich habe noch eine Frage zu dem Event aktuell. Hast du, ein bisschen mal Hintergrundinfo, weil mich persönlich hat das tatsächlich interessiert, hast du wirklich DJ-mäßig gemixt oder hast du wirklich eine Playlist aufgelegt?
Nee, ich habe da vorne meine Playlist zusammengebaut und dann habe ich je nach Gefühlslage halt die Tunes abgespielt. So, okay, ja, teilweise gemixt, teilweise halt so Radio-Edit-Übergänge gemacht. Weil klar, wenn anfangs morgens 10 Uhr, da kannst du jetzt nicht mit Eurohaus kommen. Also finde ich,
weiß
nicht.
Würde dir wahrscheinlich auch keiner danken.
Genau.
Die unfassbare Extraarbeit.
Genau.
Ich habe mich gefragt, okay, legst du da wirklich original gerade den ganzen Tag auf? Das geht eigentlich nicht.
Das war immer in so Stücken, weil manchmal hatten wir dann so eine Stunde Musik und nebenher hatte ich noch Visuals geschnitten für Bora. Die haben mir Material von den letzten Rennen gegeben und dann meinten die noch, 14. Juli, Nationalfeiertag, mach doch nochmal so ein bisschen so Back to the Roots. Sprich, habe ich alte Aufnahmen. Ulrich, Richard Virenque, Pantani in Alpe d'Huez, wann war das? 97 oder so. ein bisschen reingeschnitten, dann aus den 60er Jahren noch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, so dass man so ein bisschen so die Historie von Tour de France und Alpe d'Huez mit reinbekommt. Und dann wurde mal wieder Eurosport live eingespielt für die Gäste. Dann gab es mal Moderation, dann gab es zwei, drei Happenings, Events, paar Gewinnspiele, die dort gemacht werden mussten, und dann nebenher immer wieder Musik. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von morgens um 10 bis abends um 19 Uhr komplett durchgezockt habe ohne Pause. Das einzig Spannende, also, oder was heißt das einzig, das richtig Spannende noch an dem Tag kommt ja noch, weil, wie gesagt, ich sollte ja am Freitag, labern, Eurobike, Freitag, ey, zwei Stunden Schlaf, Freitag ja bei der Eurobike sein. Die ging los morgens um 8 bis 18 Uhr, soweit ich weiß. Und ab morgen ist es, glaube ich, für B2C, jetzt ist noch B2B, also Business to Business, und morgen ist für Open for Everyone. Für Shimano Germany habe ich heute ein Takeover gemacht, und ich war so, okay, gut, da muss ich am Freitag halt in Frankfurt sein. Event war um 19 Uhr fertig auf Alpe d'Huez, und jetzt natürlich die Sache, alle wollen ja runter vom Berg.
Das ist krass, ne? Alle sind da oben drauf. Wir waren letztes Jahr am Aventou, und es ist richtig verrückt, weil die halt alle saufen wie die Radehacken auf dem Berg und sich dann auf ihre Trekkingräder, Rennräder, Mountainbikes stürzen und einfach wirklich den Berg hinabstürzen in Horden.
Ja.
Das wird bei euch ja wahrscheinlich noch verrückter gewesen sein.
Ja, weil die sind halt teilweise für die ganzen Campingcars und alles, musst du halt 2, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage eigentlich davor hinfahren, um dir die guten Plätze zu reservieren. Und dann hockst du dabei 35 Grad und knallst den Ricard rein, 4 Tage. Ja? Und dann kommen die irgendwann und dann geht's halt ab. Naja, wie auch immer. Markus war davor schon, ist nach Hause gegangen, sagt, er legt sich schon mal hin, dass er das erste Stück fahren kann. Deswegen habe ich ihn auch als Assistent mitgenommen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht 8 Stunden Alpe d'Huez fahren, dann einen Tag Action machen und dann wieder 8 Stunden allein zurück. Das ist viel zu gefährlich, das geht nicht. Und er hat dann zum Glück schon 4 Stunden gepennt, und dann bin ich zurückgelaufen. Dann war ich so nach allem Verabschiedungen etc., ich glaube so kurz nach 8 am Chalet, und habe die Polizei gefragt, hier, wann ist denn die Strecke offen? Ja, 9 Uhr. Dachte ich, ja gut. Ein paar Postings fertig gemacht, geduscht, gepackt, sind dann um 9:30, glaube ich, los vor uns, die Strecke runter, und da wurde unten schon gesperrt, und wir haben gesehen, okay, 1, 2 Autos gehen zurück. Markus so, okay, komm, wir fahren hinten rum. Gut, wir sind hinten rumgefahren durch Alpe d'Huez, ey, und dann irgendwann kommen wir auf dieses oben Plateau. Da waren, ich weiß nicht, 2000, 3000 Campingcars, also ein riesiger Parkplatz, absurd. Und dann hast du noch diese Skilifte, ja. Alles voll. Und die Polizei, nee, hier dürft ihr nicht durch. Wir hatten nur so einen kleinen Sticker von Bora, und normalerweise brauchst du ja, um auf die Strecke zu kommen oder frühzeitig vom Berg runter, auch wenn alle Teams bei der Etappe oben bei Alpe d'Huez waren, diese Badges fürs Auto. Ja. Und hatten wir nicht. Und wir dann so, scheiße. Und dann sind wir da hoch rumgefahren. Und irgendwann kam wir an eine Strecke, wo wir wussten, okay, da müssten wir runter. Dann bin ich halt ausgestiegen zur Gendarmerie und meinte so, hier, wie sieht's aus? Nee, ihr dürft da nicht runter. Dann dachte ich, okay, gut. Die Gendarmerie hat eigentlich nichts zu melden, oder die Polizei bei der Tour de France. Ist halt wirklich so, weil die ASO steht über der Polizei. Also habe ich mir einen von der ASO gegriffen, ja, und meinte so, hier, wie sieht's aus? Wir müssen hier runter vom Berg. Wir arbeiten für Bora Hansgrohe. Und dann meinte er so, ja, aber euer Hotel ist doch oben. Ja, wir machen hier Social Media, wir müssen vorbereiten für morgen. Das Ding ist, wir haben halt nicht den Badge für die Scheibe, dass wir mit dem Auto runterkommen. Dann meinte er so, ja, also alle anderen, die können so ab 10.30 Uhr, 11 Uhr, ich glaube am Ende haben wir gehört, war die Strecke erst offen ab 12. Und dann meinte ich, ja, das ist das Problem. Wir hatten ein Problem gestern mit unserem Auto. Deswegen ist nicht mehr der Badge drauf. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall runter. Meinte er, ach so, ja, wenn das so ist, kein Problem. Also ich wieder zurückgerannt. Alle anderen Franzosen in der Schlange sind gesagt, so, Fenster runter, fahrt mal zur Seite, wir müssen hier durch. Dann haben wir uns da eingereiht. Wir sind einfach runtergepfeffert, diesen Berg, hinter diesen fetten Trucks von der Tour. Und dann, das Krasseste, kamen hinter uns immer mal wieder so Polizeikolonnen, ja. Die nicht Politiker oder Polizeikolonne klassisch ist, sondern die dann die französischen Fernsehsender Sport Info oder halt sowas wie die Sportschau halt runter begleiten, dass die dann wieder unten im Tal sind und sich vorbereiten. Und ich dann zu Markus, okay, häng dich da rein. Zack, links rüber in die Kolonne rein. Und dann sind wir da runtergebrettert. Also hätten wir das nicht so, hätte ich da nicht die Leute so überzeugen können, dass wir auf Zack sein müssen wegen der Eurobike. glaube ich, da sind wir jetzt noch in dem Berg gewesen. Weil am nächsten Morgen war von 8 bis 15 Uhr alles gesperrt. Also du hattest nur dieses kleine Gap in der Nacht. Naja. Dann sind wir heute Morgen
irgendwann. Aber es ist auch eine krasse Logistik. Ey. Was die da, weil die müssen das ja hoch und die müssen das irgendwie alles da, was die da oben aufgebaut haben, müssen die wieder runterbringen und so. Ey, da müsst ihr das schon gut eintakten und klar, wenn er irgendwie.
Und nicht über eine Woche.
Sagen so, aber ich will jetzt runterfahren. Ja. Und dann sagen, ja, aber erstmal fahren alle anderen runter.
Ja, ja, und es ist nicht nur eine Woche, das geht einfach fucking einen Monat, gell? Das ja, ist so gestört. Naja, wie auch immer. Dann waren wir auch irgendwann heute Morgen, glaube ich, um 7 oder um 8 in Frankfurt, beziehungsweise in Seligenstadt. Dann habe ich mich erst nochmal hingelegt, 2-3 Stündchen. Haben wir gut gefrühstückt. Dann bin ich jetzt hier auf die Eurobike gefahren, bei Shimano.
Das erste Mal seit Jahren, dass ich nicht da bin und das erste Mal, dass sie ja in Frankfurt ist. Ne? Wir waren früher bis letztes Jahr oder bis vor Corona, waren wir immer am Bodensee und das war super geil. Das war mal ein richtig schöner Trip, war
auch natürlich mal
sau anstrengend.
Friedrichshafen. Friedrichshafen. Meine ich.
Ja, genau. Schön am Bodensee und dann irgendwann nach so ein paar Jahren, wenn man raus hat, wie das abläuft, dann machst du halt schön deine Termine und dann sagst du irgendwann ciao und dann gehst du Radfahren am Bodensee.
Ja.
Schön Sundowner am Bodensee, also viel, viel besser wird es nicht. Es ist sehr ähnlich zu München, kann man tatsächlich sagen, einfach von der Qualität der Fahrt. Aber du hast natürlich noch den Boden, also immer wenn du nach Hause fährst, guckst du auf den Bodensee, weil du dich immer bergab fährst und dann irgendwie wieder da runter zum Ufer musst. Und auch super geil. Daher glaube ich tatsächlich schade, dass es nicht mehr am Bodensee ist, weil das irgendwie sich auch so etabliert hatte. Aber wie ist es denn in Frankfurt?
Gut, also wie du schon gemeint hast, das erste Mal hier in Frankfurt, in Bembeltown. Also für mich finde ich das natürlich top. Also gerade auch die Anbindung ist natürlich, glaube ich, um einiges besser als im Bodensee mit dem Frankfurt Flughafen. Und jetzt fliegen ja auch mal wieder ein bisschen Flugzeuge, auch wenn das ja eine Totalkatastrophe momentan ist. Riesiges Messegelände. Früher war ja hier auch die IAA, aber gut, Auto ist eh Geschichte. Mhm. Und jetzt haben die das einen cleveren Schachzug, da ja auch die Fashion Week in Frankfurt ja auch nicht funktioniert hat. Ich habe es eh nicht gecheckt. Thema. Anderes Thema. Haben sie natürlich jetzt die Eurobike hier, riesige Hallen. Ich glaube, ich habe bis jetzt auch nur Halle 11 und 11.1 und 10. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall riesig. Bin angekommen. Shimano hat einen großen Stand. Dann haben wir, ich habe mich davor schon mal eingeloggt in die Accounts und die meinten, ah ja gut, schau dir das einfach mal alles an. Mache ein Takeover, bin überall rummarschiert. Du kommst eigentlich auch nicht weit, weil an jeder Ecke ist jemand, sagt, ey Gude, wie geht's hier, dies, das. Ja. Also von national bis international. Alle möglichen Bike-Brands stellen hier aus. Und schlussendlich war es dann auch schon wieder 18 Uhr. Ja? Also draußen war noch irgendwie so ein Dirt-Event, weil auch saugeiles Wetter ist. John aus Amsterdam getroffen, den Max und den Maxe aus Berlin auch getroffen, mehrmals
uns. Ja, die sind ja gerade da. Wir haben uns jetzt gerade, unsere Firma hat sich gerade so ein bisschen über Deutschland verteilt. Wir sind in München, die sind in Frankfurt.
Genau. Und das ist so im Endeffekt der Tag heute gewesen. Also ein bisschen eine Eurobike schnuppern, was gibt's rechts und links. Morgen haben wir ja den Bembel-Crit, den der Jakob so gesagt organisiert mit dem VC. Und ich ihm da so ein bisschen geholfen habe in der Grafikkommunikation, wie wir das irgendwie angehen können, weil es auch das erste Mal ist, dass ein Radrennen während der Eurobike auf dem Gelände ist und nicht irgendwie ein Radrennen, was während der Eurobike 10 oder 12 Kilometer außerhalb ist. Crit Race, Damen und Herren, Fix und Open, also Crit, Fixed.
Cargo.
Cargo. Nee, Cargo nicht. Damen und Herren und auch Normalstraßenrad. Genau, und das geht morgen ab 10 Uhr los. Das werde ich dann auch covern. Und Sonntag habe ich...
Ganz kurz, das heißt, jeder, der auf der Messe ist, hat auch Zutritt zum Rennen?
Genau, das ist im Innenhof. Innenhof hört sich jetzt so klein an. Also in diesem Innenbereich, das ist ja ein riesiger Komplex, das muss ich auch nochmal auschecken, wie... Und sprich, die Leute, die auf der Messe sind, können auch dem Rennen zuschauen. Das ist halt cool. Und das ist halt, wo ich auch zum Jakob gesagt habe, okay, geil, das ist echt eine Chance, dass man das groß aufziehen kann für die nächsten Jahre, wenn die Eurobike nicht sagt, so war keiner, es war ein Kalder, was ich jetzt nicht glaube. Aber dann hast du halt auch wirklich während der Eurobike auf dem Gelände ein Rennen. Und das ist halt echt cool. Und das Gelände kennen wir noch von früher.
Nochmal? Die Leute sind ja eh da, das ist
eben.
Ja, das ist ja der
eben.
Große Vorteil.
Eben, weißt du, die Brands sind da und das ist halt cool, weil es dann halt während dem Event ist und auch auf dem Event. Das ist halt cool. Ja.
Ja, geil. Ja. Aber kannst du es vergleichen zu Friedrichshafen am Bodensee? Wie ist die? Warst du
nie? Kann ich nicht. Ich war noch nie. Das ist meine erste Eurobike.
Oh,
das ist okay. Meine erste Bike.
Von daher ich bin gespannt, was die anderen berichten.
Genau.
Weil die Stimmung bei der anderen war eigentlich immer ganz cool. Die Messe da hatte auch diese riesen Innenhöfe und so. Das Einzige, was halt echt genervt hat, war, dass. Ja, also Friedrichshafen ist jetzt nicht die größte Stadt und auch alles in der Umgebung ist jetzt nicht so riesig. Das heißt halt, die großen Firmen haben auf Jahre die Hotels ausgebucht, weil die immer natürlich wussten, wann die Eurobike wieder stattfindet. Und wir mussten halt immer gucken, so okay, Airbnb hier, Airbnb da, das war halt nie wirklich praktisch. Ja. So, es war halt immer schön, aber es war nie wirklich praktisch. So, das nervt halt, wenn du nicht gerade angebunden bist, so, dann nervt es. Und wenn du halt Verpflichtungen hast, deine Termine hast da, und du musst halt immer überlegen, okay, dann irgendwie fährst du mit dem Auto morgens hin,
kriegst
dann stehst du da stehst du da im Stau, weil halt alle mit dem Auto dahin fahren, weil es gibt ja auch keine, es gibt ja keine S-Bahn-Busse, die dann da irgendwie gut angebunden sind von allen möglichen Dörfern. Wenn du da in so einer geilen kleinen Privatpension bist, was halt mega urig und mega schön ist, aber da kommst du halt nicht weg. Du musst mit dem Auto hinfahren, ja. Stellst dich morgens an, planst du 2 Stunden mehr einfach nur um pünktlich da zu sein. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das infrastrukturell in Frankfurt auf jeden Fall leichter ist. Auch natürlich von der Anbindung für alle. Ne? Also alles so, was so in Holland, Belgien und so ist, ist natürlich super easy mit Frankfurt.
Toll. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass davor super viele holländisch-belgische Autos, viele aus Asien sind auch da. Aber gut, wie gesagt, ich kann es nicht sagen im Vergleich, weil es für mich auch die erste Eurobike ist.
Ja. Aber tatsächlich, wenn du sagst Asien, alle, die natürlich mit dem Flugzeug anreisen müssen, für die ist es halt, also
Jackpot.
Flieg mal mit dem Flugzeug zum Bodensee. Ja. Aber ich weiß gar nicht genau, ob man nach...
Kannst du landen auf dem Bodensee.
Wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Aber es ist ja, also auf jeden Fall, ja, cool. Geil, bin gespannt, vielleicht bin ich nächstes Jahr da auch mal wieder am Start.
Nee, mach das auf jeden Fall, komm mit. Und dann kannst du ja die Karriere wieder starten als Rennfahrer.
Oh, nee, komm auf.
Nee, aber ich habe gehört,
als Fix-Rennfahrer, ey.
Ja, nee, aber ich habe gehört von...
Die Erstkarriere.
Nee, ich habe gehört von Amelie oder von 2, 3 anderen. Gestern gab es ja anscheinend eine große, fette Party und deswegen waren alle irgendwie so ein bisschen gedamaged. Dann ist das vielleicht nicht so aufgefallen.
Ist jeden Abend. Also normalerweise Eurobike ist jeden Abend irgendeine Party. Und ich weiß noch, dass früher, vielleicht kannst du da ja deine Connections mal anhauen, die Conti-Party war immer die krasseste.
Okay.
Die ist immer richtig eskaliert.
Okay, also ich weiß, heute Abend ist... Im Massiv Central vom Florian Jöckel, eine Action von Wahoo. Aber gut, ich habe gesagt, so, ich mache jetzt erstmal Podcast und fahre beim College vorbei, meine Sachen deponieren, das Auto umparken und dann gucke ich mal, ob ich da noch für zu haben bin, weil morgen ist auch noch ein langer Tag.
Ja, hast du morgen viele Termine oder willst du vorher mal so abchecken, was es Neues gibt, was wahrscheinlich auf der Eurobike nicht mehr das größte Thema ist? Ich glaube, das große Thema ist ja vor allem die Connection und das Netzwerken und aus Jerry Field für dich vor allem. Ne? Also Neuheiten werden ja nur noch online gezeigt und nicht mehr vor Ort.
Also klar, einmal klar, Connection, wenn man Bock hat, kann man die hier sicherlich knüpfen. Die einen oder anderen hat man auch schon geknüpft oder man sieht sich jetzt endlich mal in Real Life oder sagt einfach mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, mal hallo. Aber wie gesagt, morgen ist ja das Bamble Crit und da bin ich für das Coverage zuständig, weil ich gesagt habe, gut, okay, dann ziehen wir das auf, berichte ich über meinen Kanal und auch deren Kanal, über den Bamble Crit Kanal. Und genau, und das geht morgen ab 10 Uhr los. Das Sven macht Musik, das ist geil, Lil Mu, gibt's die Hip-Hop-Tunes auf die Ohren. Und hoffe ich doch, dass das morgen geil wird. Also Wetter soll top sein, ja.
Ja, perfekt, ey. Ist doch schön. Ist doch auch ein schöner Abschluss. Wir haben morgen wahrscheinlich eine, denke ich mal, schöne Ausfahrt. Wetter wird auf jeden Fall geil hier in München. Haben sich relativ viele Leute angemeldet. Man weiß natürlich nicht, wer da kommt. Ja. Ich hoffe, alle Gruppen erfahren und alle benehmen sich, dass ich nicht schimpfen muss.
Ja, sehr gut. Bist du unten mit dem Alex, mit dem Zander?
Mit Alex.
Cool, Grüße.
Ja, richtig aus. Und ich muss ehrlich sagen, die Musik wird immer lauter hier im Hintergrund. Ich glaube, der Drop kommt gleich.
Der Drop kommt gleich.
Würde ich sagen, Julie, ey, hol dir mal eine Mütze Schlaf ab.
Ja.
Wir machen hier einen Deckel drauf und sehen uns, denke ich mal, das nächste Mal dann wieder in Berlin.
genau, würde ich sagen. Nächste Mal in Berlin. Dir dann oder beziehungsweise euch noch eine gute Zeit in München. Genießt.
Und, vielen Dank.
Viel Spaß morgen bei der Ausfahrt und trinkt einen für mich mit. Isotonisches Getränk, versteht sich natürlich.
Das wird ja bei den Temperaturen immer wichtig.
Eben, never dehydrate.
Geil, Juli. Also, hab eine gute Zeit, ruh dich ein bisschen aus und wir sehen uns in Berlin.
Genau, machen wir das, Bene.
Bis dann.
Hatte. Mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.